Intelligenz gilt als relativ stabiles Persönlichkeitsmerkmal. Laut der Psychotherapeutin Christina Heil, die sich schwerpunktmäßig mit dem Thema befasst, sind 2,27% der Bevölkerung hochbegabt. Diese erreichen in einem wissenschaftlich anerkannten Intelligenztest einen IQ von mindestens 130. Der IQ der hochbegabten Menschen ist hiermit ebenso weit vom Durchschnittswert 100 entfernt wie der IQ von Menschen mit Intelligenzminderung. Und falls sich das Thema Hochbegabung nun vielleicht irgendwie befremdlich in diesem Kontext anhören mag, so liegt das daran, dass Hochbegabung in Deutschland bisher kein Bestandteil der psychotherapeutischen Aus- und Weiterbildung ist und es somit nur äußerst wenige Psychotherapeutinnen mit Kenntnissen auf diesem Gebiet gibt. Das Thema taucht eigentlich kaum auf. Heute habe ich aber die große Freude, jemanden hier zu haben, die sich sehr wohl auskennt und nicht nur therapeutisch viel Erfahrung mit Hochbegabung hat, sondern sich sogar darauf spezialisiert hat und einen eigenen Podcast zu dem Thema ins Leben gerufen hat. Dabei ganz viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zur 19. Folge unseres psychodynamischen Podcastes. Hoch erfreut, euch wieder hier zu haben, heute zum Thema Hochbegabung. Und ich kann auch noch weiter sagen, hoch erfreut, heute auch die erste Gästin hier zu haben, die wir jemals im Podcast hatten. Und begrüße damit die Psychotherapeutin Stefanie Gut. Stefanie, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Wolf. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Ja, total. Es freut mich wirklich sehr, dass es geklappt hat. Und ich habe ja gerade im Intro schon gesagt, du bist Psychotherapeutin und hast eben auch einen Podcast zum Thema Hochbegabung, der den großartigen Titel hat, Hoch, Höher, Hochbegabt. Ich weiß noch damals, als ich gerade mit dem Podcast angefangen habe und wir so ins Gespräch gekommen sind und ich den Titel deines Podcastes gehört habe, dachte ich schon, wow, das muss irgendwie eine Zusammenarbeit ergeben. Das passt einfach so schön zusammen, auch wenn es damals noch gar nicht so denkbar war für mich, wirklich an Interviews und an einen Dialog hier zu denken. Aber wie gesagt, auch davor echt toll, dass es geklappt hat. Freut mich wirklich sehr.
Ja, schön, dass wir hier zusammengekommen sind.
Und jetzt habe ich dich ja gerade schon so ein bisschen vorgestellt. Magst du noch was hinzufügen?
Ich habe 3 Jahre die psychoanalytische Ausbildung gemacht an einem psychoanalytischen Institut und habe dann aber nur in tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie approbiert. Wobei die Psychoanalyse mich eigentlich seit meinem 14. Lebensjahr begleitet. Ich fühle mich da sehr zu Hause und bin aber dann sozusagen in der Ausbildung nochmal abgebogen und habe dann gesagt, okay, ich mache nur Tiefenpsychologie. Ich hatte eben analytisch und tiefenpsychologisch verklammert angefangen, habe dann durch einen Umzug das Institut gewechselt und bin dann einfach mit der Tiefenpsychologie sozusagen fertig geworden oder die habe ich dann einfach auch abgeschlossen, genau.
Und jetzt hast du gerade schon die Psychoanalyse angesprochen. Da würde mich natürlich interessieren, wie bist du dazu gekommen?
Ich habe mit 14 angefangen, mich damit zu beschäftigen. Ich habe, aus eigener Betroffenheit und eigentlich Verzweiflung, wenn man so will, ne? Also in der Blüte der Adoleszenz, also habe ich angefangen, ja, psychoanalytische Literatur zu lesen, wobei ich am Anfang mir gar nicht darüber im Klaren war, also was das bedeutet und Psychoanalytiker, was die sind oder was die ja erforschen oder so, das war mir gar nicht klar. Aber mich hat's total angesprochen, mich hat's fasziniert und begeistert. Ich habe einfach mich so wiedergefunden in meinen Fragen. Und so eins der prägendsten Bücher war dann eben auch von Alice Miller, Das Drama des begabten Kindes oder die Suche nach dem wahren Selbst. Und natürlich kann man da auch vieles kritisch sehen, aber mich hat das also damals wirklich abgeholt. Also ich hatte ganz, ganz viele Parallelen auch zu der Beziehung, die ich mit meiner Mutter erlebt habe. Und bin dann halt darüber in diese psychoanalytische Literatur eingestiegen. Und das hat mich einfach, ja, ich meine, jetzt bin ich 46, ne? Musst du dir mal überlegen. Also das begleitet mich eigentlich jetzt dann schon 30 Jahre. Ne? Ja. Das ist lang. Ja. Und das hat mich einfach sehr geprägt, muss ich sagen. Also ich glaube, das ist sowas, also die Psychoanalyse ist ja auch mehr als ein Psychotherapieverfahren. Ja. Das darf man einfach auch nicht vergessen. Es ist nicht so bekannt und es gerät immer mehr so ins Vergessen vielleicht. Mhm. Aber deswegen finde ich das auch so toll, dass du diesen Podcast machst und dass wir im Gespräch sind, weil ich glaube, es ist so eine wertvolle Quelle, ja, für alle Menschen, eben auch zu wissen, dass die Psychoanalyse mehr ist als Therapie, sondern eigentlich, ja, ich weiß gar nicht, wie würde man es beschreiben?
Also
eine Lebenshaltung?
Ja,
ich weiß gar nicht, ja.
Genau, ich würde es auch als eine Haltung bezeichnen. Ganz passenderweise, gerade so die letzte Folge, die Folge 18, die wir hier aufgenommen haben, da ging es auch um das Thema Haltung, also psychoanalytische Haltung. Und was so inzwischen meine Erfahrung und Überzeugung ist, ist, dass Psychoanalyse sehr eng mit einem Gefühl von innerer Lebendigkeit verbunden ist. So ein psychoanalytisches Arbeiten, aber auch Erleben, sage ich mal, hängt für mich sehr damit zusammen, ein Gefühl für sich selber zu haben und das dann auch anderen nahe bringen zu können, vielleicht auch ein Gefühl für den anderen in der Beziehung zu haben und erspüren zu können, so wo liegt die eigene Lebendigkeit? An welchen Stellen ist sie vielleicht auch blockiert? Wo geht sie weiter? Und ich finde das auch was, ja, wie du sagst, was wirklich sehr, sehr bereichernd ist, was definitiv auch den Rahmen des Therapeutischen in dem Sinne verlässt, dass es eben auch nicht nur Psychotherapie ist, ne? Also wir sitzen ja jetzt auch hier in einem psychodynamischen Podcast. Also sei es Kunst oder sei es Literatur, wie gesagt, Podcasts. Also ich glaube, Psychoanalyse hat da einen großen Einfluss auf viele Bereiche. Und ich glaube, es ist wirklich deswegen, weil es eben auch, weil die psychoanalytische Sicht auch ganz eng mit dem Leben und mit Lebendigkeit an sich verbunden ist. Ja. Und eben auch mit dem Teil des Lebens, den wir vielleicht so normalerweise gar nicht sehen.
Absolut, ja. Ja, und auch mit gesellschaftlichen Strukturen, mit zwischenmenschlichen Entwicklungen, das finde ich einfach so spannend. Also ich weiß, zu Beginn meiner psychoanalytischen Ausbildung war ich dann auch öfter in so einem Forum, also da ging es auch um Psychoanalyse und Film und dann wurden eben Filme gezeigt, die dann auch psychoanalytisch gedeutet und interpretiert wurden und ich fand das immer so sauspannend. Also ich habe dann immer gedacht, wow, da will ich hin. Ne? Ich habe mir dann immer Wochen vorher den Termin freigeschaufelt, weil ich gedacht, boah, das ist so cool, ja. Da sitzen dann halt wirklich sehr erfahrene Analytiker und deuten diese Dynamiken der Beziehungen. Also ich weiß, damals, das war dieser Black Swan, das hat mich total fasziniert. Ja. Also das ist ja ein richtig krasser Film, also der ist schon richtig psycho. Mhm. Und das war wirklich, oder auch die Klavierspielerin, das ist auch, glaube ich, so ein Film gewesen, wo ich mich so erinnere, das hat so Spuren hinterlassen. Ja. Natürlich hat es auch immer was mit der eigenen Biografie zu tun, ne? Was einen dann so anspricht und ich habe jedes Mal für mich auch selber was mitgenommen. Also nicht nur für meine therapeutische Arbeit, sondern einfach für mich persönlich. Mhm. Und das habe ich immer einfach sehr geschätzt. Also so diese Spurensuche, mehr verstehen wollen über mich, das habe ich einfach in der Psychoanalyse gefunden. Ja. Und deswegen ist das so ein tolles Verfahren, ja. Und schon sagen.
Ja, das ist ganz spannend, dass du das ansprichst, weil wir hatten damals auch eine Arbeitsgemeinschaft zu Psychoanalyse und Film und wir haben auch die beiden Filme gesehen, die du gerade angesprochen hast. Das fand ich ganz gut.
Das kann ja, ich das ist ja witzig. Sehr, ja. Sehr also ich meine, die bieten sich vielleicht auch an, ne? Also die sind natürlich sehr, sehr eindrücklich, sehr prägnante Dynamiken, die sich da so filmisch darstellen. Ne? Das ist schon krass. Ja.
Ja, aber das ist das, was ich meinte. Ne? Also wenn das Ganze auch eine Lebendigkeit bekommt. Ne? Also das, was du beschreibst, entspricht sehr dem, was ich damals auch gefühlt habe. So dieses Gefühl, man geht gerne hin und irgendwie ist es spannend und irgendwie nehmen wir was für uns selber mit aus den seien es jetzt Vorlesungen oder Filmvorführungen, Besprechungen. Also es ist wirklich eben mit dem Leben verbunden. Ne? Ich wiederhole mich da, aber es ist
total eine
passende Beschreibung, glaube ich.
Ja, und auch in der Kasuistik, also ne, wo man dann eben die Klienten, die Patientenfälle bespricht, ne, und immer wieder im Austausch mit den Kollegen dann feststellt, ja, wie es einen doch berührt und bewegt und was sich in der Gegenübertragung zeigt und das so zusammenzubinden. Also ich finde, das ist sowas, und das, da sind wir vielleicht auch gleich beim Thema Hochbegabung. Für mich ist das halt mit so einer starken analytischen Fähigkeit, also Psychoanalyse, aber tatsächlich auch mit einer kognitiv-analytischen Fähigkeit verbunden. Ja. Das fasziniert mich einfach total. Und dieses immer wieder so an den Punkt zu kommen, dass ich so denke, ja krass, das macht voll Sinn, ja, also das ist so, es ist so logisch, es ist so fassbar, handhabbar, ja, auch wenn man natürlich viel vom Unterbewussten und so weiter spricht, ja, aber es ist am Ende so, ja, es ist so klar, also wenn man das dann aufgedröselt hat, ne, also wenn man, sage ich jetzt mal, durch eine tiefe Regression gegangen ist und dann wieder auftaucht irgendwie, ja, oder es wieder so klarer wird, ne, also man geht sicher in der Psychoanalyse auch durch Tiefen, wo man sich unsicher fühlt, ne, wo auch vielleicht manchmal so eine Schwere auch spürbar ist oder Nebel oder man das Gefühl hat, es ist so aussichtslos, ja, also zumindest war das so mein Weg. Und trotzdem gibt es ja dann irgendwann den nächsten Schritt und das Durchgehen eben durch dieses Tal, die Schwere oder den Nebel. Hm. Und dann macht das halt Sinn. Und dann ist es so klar. Und das ist sowas, was so, finde ich, Menschen, die mit Hochbegabung eben zu tun haben, die sich da so abgeholt fühlen. Ja, das ist so mein Eindruck. Ja.
Wo du es gerade ansprichst, magst du vielleicht kurz erzählen, wie du zum Thema Hochbegabung gekommen bist? Also dazu, dich damit so spezifisch auseinanderzusetzen?
Ja, das kann ich gerne machen. Also ich arbeite ja als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und ich habe jetzt seit, ich weiß nicht, 6 Jahren oder so, dann immer mehr Klienten gehabt, die schwerpunktmäßig mit dem Thema Hochbegabung, Hochsensibilität, Autismus-Spektrum, also sozusagen aus dem Neurodiversitätsspektrum kommend, zu mir gelangten. Und irgendwie habe ich immer gedacht, na ja, dann ist das ja auch interessant, dass ich das offensichtlich gut bedienen kann. Mit Hochsensibilität, also das ist nochmal vielleicht ein ergänzender Teil zur Hochbegabung. Also es gibt Schnittmengen, können wir gleich nochmal überlegen, wie wir das aufdröseln. Es gibt Schnittmengen, aber es geht nicht immer mit Hochbegabung einher. Aber mit Hochsensibilität hatte ich immer wieder viele Klienten, Patienten. Und wenn man eben mit den Kindern arbeitet, hat man ja ganz viel mit den Eltern zu tun. Und da gab es dann immer sozusagen auch in der Familie wurde das dann Thema. Und wenn die Eltern sich dafür geöffnet haben oder auch bei sich gemerkt haben, naja, irgendwie erkenne ich mich auch wieder in diesen Merkmalen, ne, mit dem Kind und so weiter. Und so fing das eigentlich an, dass dann irgendwann eine Kollegin sagte, ja, meinst du nicht, wenn da so viele Klienten zu dir kommen, dass das auch was mit dir zu tun hat? Und dann sag ich so, ne, wieso? Und dann sagte sie, naja, also wir können ja mal gucken, ich kann ja mal so meinen Eindruck schildern und so, naja, und dann sind wir immer wieder im Gespräch gewesen und dann sagte sie, ja Mensch, willst du dich denn da nicht mal testen lassen und so, und dann habe ich gesagt, naja, wieso, was soll es denn bringen, was soll es denn verändern und bin dann damit schon auch echt eine Weile rumgelaufen und habe aber dann irgendwann tatsächlich entschieden, diese Intelligenztestung zu machen. Einfach, weil ich es wissen wollte. Also, weil ich dann auch irgendwie gehadert habe, ja, warum soll ich es nicht machen? Ich empfehle das auch meinen Klienten, die ich begleite. Also, vielleicht ist das auch gut. Und dann waren da ja auch schon ein paar Jahre vergangen, seitdem ich selber klinische Tests gemacht hatte. Also, ich hatte ja dann in meinem Psychiatriepraktikum und auch danach natürlich viele Testungen gemacht. Und dachte dann so, naja, komm, es tut ja nicht weh und so. Naja, dann habe ich das mir dann also zugemutet und hatte dann auch vorher wirklich Bammel, muss ich schon sagen. Also ich habe dann gedacht, naja, jetzt hast du dich so lange damit beschäftigt und deine Kollegin sagt, naja, es trifft doch schon irgendwie alles zu. Und naja, und dann habe ich gedacht, ja Mist, und was ist, wenn dann der Test sagt, nee, ne, was machst du dann? Hat die Testleiterin aber gesagt, naja, also wissen Sie, wenn ich Sie jetzt so höre, dann ist das wahrscheinlich schon eins der Kriterien, die dafür sprechen würde. Dann sag ich so, ja, das ist ja witzig. Naja, also auf jeden Fall hat sich das dann bestätigt. Ich hatte die Testung dann gemacht und ich merkte, dass das echt reingehauen hat. Also es war wirklich so ein Wumms, jetzt hast du es irgendwie schwarz auf weiß und das war schon hart, muss ich sagen. Also es war nicht angenehm. Also ich habe dann vieles hinterfragt. Ich habe mich dann natürlich auch gefragt, warum ist das über Jahrzehnte nicht aufgefallen. Gleichzeitig hat es auch erklärt, warum ich mich immer fremd und anders gefühlt habe, was ich zuvor nur mit der Hochsensibilität irgendwie erklärt hatte. Das machte nochmal so eine andere Dimension auf. Also ich bin eben auch ein Mensch. Ich bin sehr schnell im Kopf. Ich denke schnell, ich denke unkonventionell, kreativ. Ich habe oft in verschiedenen Arbeitskontexten Rückmeldungen erhalten, dass ich mich da nicht, dass ich mich zurückhalten soll, ne? So nach dem Motto, drängel dich nicht vor und sei nicht so schnell und so weiter. Mhm. Und habe immer gedacht, Mensch, was mache ich denn falsch? Ne? Es ist doch eigentlich ja auch irgendwie schön. Ne? Ich habe wahnsinnig viele Ideen immer gehabt, also schon auch als junger Mensch. Naja, und das klärte so ein paar Aspekte. Und gleichzeitig war das schon irgendwie so, dass ich dachte, okay, jetzt, was machst du damit? Naja, und so bin ich halt erstmal meinen Weg gegangen und natürlich auch konnte noch mal ganz anders in die Biografien meiner jungen Klienten einsteigen und auch die Eltern noch mal ganz anders abholen. Mhm. Und habe dann einfach gemerkt, wie krass tabuisiert das ist. Also dass wirklich Leute sagen, oh Gott, ich will das überhaupt nicht erzählen. Also bloß nicht in der Schule und am besten auch nicht den Großeltern. Und was könnten die denn denken? Wir wollen uns hier hervortun oder wir denken, wir sind was Besseres oder die Kinder sind irgendwie besonders, was weiß ich, ne, so. Und dann habe ich gedacht, mein Gott, wie schlimm ist das eigentlich? Weil es ist ein Persönlichkeitsmerkmal und wenn man dem nicht Raum gibt, dann gibt es schon sekundäre Folgen. Also ne, viele junge Menschen, die über Jahre, also gerade wenn die jetzt in der Adoleszenz zu mir kommen, die über Jahre in diesem Merkmal nicht gesehen und erkannt wurden, denen geht's schlecht. Ja, also vielleicht nicht nur deswegen, aber unter anderem deswegen, weil sie nicht erkannt werden im Merkmal ihrer Hochbegabung oder eben auch mit einhergehender Hochsensibilität. Also dieses Gefühl, in einer Gruppe nicht dazuzugehören, ist auf Dauer einfach sehr, sehr schädlich. Und wenn ich als junger Mensch immer so ein Signal bekomme von, hä, was sagst denn da jetzt wieder? Oder stell dich doch nicht so an, kannst dich doch mal anpassen? Oder jetzt sei doch nicht so vorlaut? Oder was auch immer da alles kommt, es ist eher negativ getönt. Mhm. Es ist nie in der Regel, also nie ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber in der Regel ist es nicht getönt mit, Mensch, das ist ja mal eine tolle Idee und ja, erzähl doch mal, was hast denn da für eine Idee oder das ist ja mal eine interessante Sichtweise. Das hören die nie. Ja. Die hören eben immer dieses, naja, guck doch mal, die anderen machen das doch alle auch, dann mach du doch bitte auch. Ne? Also das ist sehr stark auf Anpassung und sich eben an der Mehrheit orientieren aufgebaut. Und das liegt natürlich auch am Schulsystem. Das muss man ganz klar sagen. Das Schulsystem und auch das universitäre System oder vielleicht auch das ganze System, die Gesellschaft, ist natürlich an einer Mehrheit orientiert, die eher durchschnittlich begabt ist. Und das ist ja gar nichts Schlechtes, ne? Überhaupt nicht. Aber es ist trotzdem für die, die da nicht in diesen Rahmen passen, einfach schwer. Und da wird oft die Erwartung eben an die hochbegabten jungen Menschen gestellt, auch von Seiten der Schule oder manchmal eben auch von den Eltern, weil sie es auch nicht besser wissen. Ja Mensch, du bist doch der Klügere, die Klügere, ne? Du bist doch so und so schnell, du kannst dich doch auch nach unten anpassen. Und das ist nicht oft nicht ausgesprochen, sondern eher so implizit. Und manche wissen ja gar nicht. Also und selbst wenn sie es wissen, wird es trotzdem erwartet. Ne? Also es heißt immer, du musst auf die Rücksicht nehmen, die langsamer sind. Ne? So. Und das heißt, ganz viele hochbegabte junge Menschen, die fahren mit angezogener Handbremse, die haben mit Unterforderung zu tun, mit Langeweile. Und wir wissen aus der Forschung sehr, sehr gut inzwischen, dass Langeweile und Unterforderung genauso viel Stress erzeugt wie Überforderung. Mhm. Ja? Also das Nervensystem wird dadurch sehr, sehr stark strapaziert. Und jetzt komme ich nochmal schließlich den Bogen. Also um diese Familien und diese Geschichten, die ich dann in meiner Praxis ja mehr oder weniger tagtäglich vielfach erlebe, denen mehr Raum zu geben, sage ich mal auch in der Öffentlichkeit. Das war die Intention, den Podcast zu starten, nämlich Familien, Menschen zu interviewen, die mit jungen, hochbegabten Menschen leben, die den Alltag gestalten, welche Herausforderungen die Eltern haben, welche Herausforderungen die jungen Menschen haben, weil das einfach viel zu unbekannt ist. Mhm. Mhm.
Jetzt dachte ich gerade, da sind wir auch wieder so ein bisschen bei einem analytischen Gedanken, ne? Nämlich so dem Raum geben von dem, was irgendwie wo irgendwie die Erfahrung mit verknüpft ist, dass es irgendwie ungewollt ist.
Ja.
Also damit meine ich jetzt gar nicht, dass die Hochbegabung ungewollt ist, aber die Erfahrung, von der du gerade berichtet hast, da war ja irgendwie drin, dass die Anforderung des Systems, ne, sich anzupassen, ist ein Punkt. Ich habe aber auch verstanden, dass es da ja immer wieder auch ganz persönliche, ich nenne es jetzt mal irgendwie Anfeindung oder Kränkung gab beim Gegenüber. Also ich finde, das klang vorhin so ein bisschen so, wie jetzt, wenn sich vielleicht das Gegenüber dann manchmal noch bedroht fühlt in irgendeiner Weise. Ich weiß nicht, ist das was du auch erlebt hast? Also, dass das Gegenüber sich irgendwie kleiner dann vielleicht fühlt und deshalb in so eine Anti-Haltung geht, das irgendwie quasi abwehren muss?
Ja, sehr. Und das ist eigentlich auch das, was ich immer wieder versuche, auch mit den Familien zu besprechen und auch mit den Jugendlichen, jungen Erwachsenen. Wenn die eine gewisse Reife haben, dann können die das auch viel besser verstehen und einordnen. Die Voraussetzung ist natürlich immer, dass man selber mit sich irgendwie einigermaßen im Lot ist und da auch ein Stück weit vielleicht schon seine Hochbegabung eben als Teil der Persönlichkeit anerkennen konnte, weil Anfeindungen auf Dauer eben auszuhalten, das ist grausam, ja, und das macht was mit einem und das schwächt den Selbstwert. Und viele hochbegabte junge Menschen haben einen ganz, ganz schlechten Selbstwert. Ja, also die haben richtig Zweifel an ihren Fähigkeiten, die trauen sich nichts zu. Also die sind wirklich da sehr verunsichert einfach, weil sie in dem, was sie können oder in dem, was auch die Qualität ihrer Hochbegabung ausmacht, nie bestätigt und gesehen werden. Also nie, ich sage jetzt oft nie, ne? Also, aber das ist schon das, was sie oft empfinden, ne? Also der Fokus ist dann oft nicht auf die Qualitäten gerichtet, die Gaben, die sie mitbringen. Und das macht was mit denen, ja. Und mein Eindruck ist eben schon, dass, ich weiß nicht, ich habe es noch nicht bis zum Schluss ergründet. Ich habe ja auch viel mit internationalen Familien zu tun, die auch in anderen Ländern leben und da eben auch hochbegabte Kinder im System begleiten oder teilweise auch im Homeschooling. Es ist wirklich schwierig für mich herauszufiltern, aber so ein bisschen, glaube ich, ist es eine deutsche Eigenschaft, so eine Form von Bescheidenheit zu pflegen. Also man möchte sich nicht herausstellen oder herausheben. Und wenn ich jetzt sage, ich bin klüger oder intelligenter, der IQ-Test sagt das, was auch immer, als jemand anderes, dann stelle ich mich ja auch heraus. Und es könnte eben bei dem anderen eine Bedrohung, eine Bedrohlichkeit auslösen, die denjenigen vielleicht auch entweder verunsichert und ihn in den Rückzug bringt, ne? Dass dann jemand denkt, oh je, der ist mir zu klug, mit dem will ich lieber nichts zu tun haben, ne? Oder eine Form von, naja, wie soll ich das sagen, Angriff mit sich bringt, dass derjenige dann auch aktiv ausgeschlossen wird, der sich möglicherweise als Bedrohung darstellt, ne? Also dass dann, also weil viele hochbegabte junge Menschen haben Mobbing-Erfahrungen, sehr stark, weil sie eben als andersartig, möglicherweise eben auch als bedrohlich erlebt werden und die werden dann ausgeschlossen. Also das ist schon auch so ein Mechanismus, den man möglicherweise ja auch in der Psychodynamik sich nochmal angucken kann, ja.
Ja, na, du hast es vorhin ja schon mal gesagt, irgendwie, wenn du gesagt hättest, oder sich gezeigt hättest mit der Hochbegabung, wenn das früher ein Thema gewesen wäre, dann hättest du befürchtet, der Vorwurf wäre gekommen, du willst ja nur angeben.
Ja, also das sagen mir viele Eltern. Also ich selber habe das, erinnere mich nicht so daran, aber wenn ich auf meine Biografie zurückblicke, also ich habe schon ganz früh auch in der Schulzeit noch, habe ich in den Sommerferien oft verschiedene Jobs gehabt. Und ich war einfach immer schnell. Und wenn ich dann, ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich, das war irgendwie in den 90ern, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, da habe ich in der Bankfiliale gearbeitet. Und meine Aufgabe war es, handgeschriebene Überweisungsträger einzulesen und auf Unterschriften zu kontrollieren, ja. Und da gab es natürlich auch Bankmitarbeitende, die diese Aufgabe auch hatten. Und ich war halt doppelt so schnell. Naja. Also ich habe einfach auch eine starke visuelle Fähigkeit. Ich kann einfach schnell Dinge sehen und scannen und auf Fehler überprüfen. Und dann hab ich mir da jetzt nicht unbedingt Lob abgeholt. Ja. Oder ich habe mal in der Klinik geputzt. Da hatte man pro Tag bestimmte Aufgaben. Und ich war halt immer eine Stunde oder anderthalb vorher fertig. Und da gab es Mitarbeitende, die waren halt langsamer. Und es war immer so ein bisschen, hey, du versaust uns hier den Akkord. Ne? Und das machte mich, also ich habe immer gedacht, ist doch cool. Also ich meine, und vor allen Dingen ist da natürlich auch, wenn man sich irgendwie mit einer 15-, 16-Jährigen vergleicht, ist ja eigentlich auch Quatsch, ne? Weil natürlich war ich viel energievoller, ne, in meinen jungen Jahren sozusagen, als jemand, der vielleicht 40 war und da schon 20 Jahre geputzt hat, ist doch logisch, ne? Aber die Menschen sehen das nicht als Vorteil oder so, als ist doch schön, die hilft uns jetzt, sondern die haben sich oft bedroht gefühlt. Also so würde ich es jetzt heute beschreiben. Ich habe das damals nicht als Bedrohung erlebt, aber ich habe mich natürlich dann zurückgenommen. Und das habe ich dann auch im Zuge meiner Aufarbeitung, habe ich das ganz, ganz dolle gemerkt. Und ich glaube, es betrifft Mädchen noch mehr als Jungs oder Frauen, dieses sich zurückhalten, dieses in diese Anpassung, bis in die Überanpassung gehen. Und das ist auch so ein bisschen der Schwerpunkt meiner Arbeit geworden. Also ich habe auch Jungs in der Begleitung, aber vor allem eben junge Mädchen, also Mädchen, junge Frauen in der Adoleszenz, weil da knallt's manchmal richtig, ja. Also die haben dann einfach so eine schwere Zeit, die Fragen der Identität und wer bin ich und was kann ich, wo will ich hin, die werden da so richtig verunsichert und suchen so stark nach sich und nach ihren Wurzeln. Und wenn dann eine unerkannte Hochbegabung noch dazu kommt, dann ist es nicht immer nur eine Befreiung. Das ist auch eine ganz schöne Bürde.
Ja.
Und ich glaube, das wird nicht gesehen.
Ja.
Das ist oft so, dass es dann heißt, ja, wieso, euer Kind ist doch hochbegabt, das ist doch alles easy.
Ja.
Und das Krasse ist, wie die durch die Schule gehen.
Ja.
Das muss man eben auch nochmal sagen. Die sind dann teilweise sehr schwer, ja, belastet und haben trotzdem Einser-Durchschnitt und machen irgendwie alles im Außen wunderbar. Bis es halt irgendwann knallt, ne? Bis es nicht mehr geht.
Also ich finde, da sprichst du gerade nochmal was ganz Wichtiges an, irgendwie so diese Außenwahrnehmung von, naja, das Kind ist hochbegabt, das kann ja alles gut, das kann ja gar keine Probleme haben, so nach dem. Und in meiner Erfahrung ist es so Hochbegabung ist ja, wie wir gerade gesagt haben, mehr ein Persönlichkeitsmerkmal, ne? Also es bedeutet ja nicht, dass die Person in allen möglichen Bereichen jetzt ganz überdurchschnittlich irgendwie performt. Häufig bezieht sich ja zum Beispiel auf, ne, kognitive Aspekte, einen analytischen Aspekt, aber vielleicht weniger auf einen sozialen Aspekt zum Beispiel.
Ja, das ist gut, dass du das nochmal ansprichst, weil ich glaube, es gibt eben in der medialen Welt sehr viele Missverständnisse oder auch sehr viele einseitige Berichte über Hochbegabungen oder wie hochbegabte Menschen eben sind, ne? Und natürlich gibt es eben Menschen, die sind sehr musikalisch oder sehr literarisch begabt oder auch sportlich begabt. Und es ist natürlich einfacher, so eine Fähigkeit, so eine Begabung medial darzustellen, ne? Also ich sag jetzt mal so das kleine Genie am Klavier oder der das Mathematikgenie, ne? Mit 12 an der Uni studiert Mathematik oder sowas. Aber die Mehrheit der Hochbegabten ist nach meiner Erfahrung eher, ja, sag ich mal, so generalistischer aufgestellt und nicht so unbedingt spezialisiert auf einen Bereich, ne? Also die Gabe oder die Fähigkeit der Hochbegabung macht dann eben oft dieses Kognitive aus, aber es kann schon auch sich in anderen Bereichen auch der Emotionalität des Sozialen auch widerspiegeln. Also zum Beispiel kann diese Introspektionsfähigkeit ist also auch eine Form von Intelligenz. Ja, also es gibt ja die unterschiedlichen Thesen, sage ich jetzt mal, zu Intelligenz. Oder es gibt ja auch nicht so eine ganz, ganz einheitliche Intelligenzdefinition. Das ist leider immer noch so, ne? Und dieser Wert mit den 130, der ist halt irgendwann mal festgelegt worden. Da gibt es ja auch viel Kritik. Es gibt ja auch viel Kritik an Testungen und sowas. Also ich teile das auch. Ich glaube nicht, dass ein Test Hochbegabung jetzt per se alleine feststellt, sondern es braucht schon eine Anamnese, es braucht einen erfahrenen Begabungsdiagnostiker, der sich auch mit der Biografie des Menschen beschäftigt und auch ja tatsächlich mehr guckt als jetzt nur auf diesen IQ-Wert, ne? So, aber es gibt ja verschiedene Formen von Intelligenz, also man spricht ja eben auch von musikalischer oder sportlicher, also kinästhetischer Intelligenz, aber dazu kommen eben sowas wie interpersonale oder intrapersonale Intelligenz Und das haben eben auch viele hochbegabte Menschen. Und die ist aber nicht so richtig greifbar. Ne? Also das ist so ein bisschen, also wenn jemand halt mega gut Klavier spielen kann, dann ist das sichtbar im Außen. Oder wenn jemand tolle Literatur schreibt oder Kunstwerke erstellt, das ist sichtbar. Mhm. Aber wie gut jemand introspektionsfähig ist, ja, wie zeigt man das? Ne? Wie wird das sichtbar im Außen? Da muss jemand sich schon darüber, also entweder muss er darüber Auskunft geben oder ein anderer Mensch muss das sehr fein beobachten. Ne? Aber es ist auch eine Form von Intelligenz, die spielt aber halt in unserer Gesellschaft nicht so eine wahnsinnig große Rolle. Also es geht ja eher dann auch um Leistungen, die sichtbar sind, die man messen kann. Ne? Also das ist sehr funktional ausgerichtet oder eben auch kreatives Denken, das ist was viele hochbegabte Menschen eint. Wie mache ich das sichtbar, wenn ich halt sozusagen diese kreative Denkkompetenz in allen Bereichen habe? Also sei es, ich koche oder ich schlage einen Nagel in die Wand oder ich laufe die Treppen hoch oder was auch immer. Also das ist praktisch so ein übergreifender Aspekt von Hochbegabung, der schwer sichtbar zu machen ist. Aber es ist halt eine andere Art des Denkens, die eben zum Beispiel jetzt in so klassisch organisierten Lehr- und Lernsystemen wie Schule und Universität einem auch hinderlich sein kann. Ne? Und dann kommen so Sachen auf, dass dann zum Beispiel ein Kind auf das richtige Ergebnis kommt, aber der Rechenweg ist falsch. Und dann sagen halt die Lehrer, ja, aber das kannst du ja gar nicht gerechnet haben, weil der Weg ist ja nicht richtig. So, aber anstatt dann hinzugucken und sich zu fragen, warum hat dieses Kind denn einen anderen Rechenweg gewählt? Und das ist ja auch spannend, dass man auch auf anderem Weg auf das richtige Ergebnis kommt, kriegt es halt ein negatives Feedback und denkt, es ist falsch. Also das ist ja auch so ein Problem. Kinder denken ja noch sehr lange, wenn sie etwas falsch gemacht haben, also dass nicht die Tätigkeit falsch war, sondern sie falsch sind. Und dann kommen, ne, wenn dann mehrere dieser Ereignisse aufeinander kommen, eben auch Selbstwertprobleme. Ne? Das ist was wir sehr stark sehen bei den Hochbegabten.
Ja, ich finde, da sprichst du gerade zwei Aspekte an, die ich beide sehr, sehr wichtig finde. Das eine, was du gerade gesagt hast, ist, du hast den Vergleich gemacht zum Klavierspielen zum Beispiel oder zum Sport. Und ich dachte gerade, naja, solche Sachen, wenn da eine Begabung besteht, ich glaube, das ist auch nochmal leichter für uns zu verstehen und zu handhaben. Ne? Wenn jetzt jemand mir gegenüber sitzt, der vielleicht eine hohe Begabung im Sport hat, kann ich das irgendwie für mich leichter einordnen und kann mir selber vielleicht so fürs eigene Ego sagen, okay, die Person ist super im Sport, ich vielleicht nicht so, aber das ist auch okay. Oder vielleicht habe ich eine andere Sportart. Ich kann das leichter halten. Aber wenn es sowas ist wie etwas, was mehr gefühlt wird, aber wo noch gar nicht so die Worte dafür da sind, dann wird es, glaube ich, bedrohlicher. Dann kann ich es nicht so leicht als Gegenüber jetzt in eine Kategorie packen, ne, und sagen, okay, ich kann es einordnen, sondern ich kann es eben nicht. Aber ich fühle trotzdem, dass da irgendwas ist, was mich vielleicht kränken könnte. Ne, dass ich mich irgendwie vom Gegenüber bedroht fühle, weil ich vielleicht irgendwas merke, wo, naja, wie du sagst, da das Gegenüber vielleicht schneller ist, ne? Ich stelle mir so als Beispiel vor, in der Psychotherapie, wenn jetzt ein hochbegabter Patient vor mir sitzt, der sich vielleicht schon sehr viel mit dem Thema befasst hat und ein großes Wissen vielleicht auch hat, ne? Und das dann irgendwie auch sehr schnell alles benennen kann, dass ich mir als Therapeut vielleicht denke oder fühle, naja, der braucht ja gar keine Hilfe, der weiß das ja schon alles. Ne? Und vielleicht auch eher dann eigentlich aus einer inneren Abwehr heraus, so gar nicht, weil ich das vielleicht unbedingt wirklich denke, aber mehr, weil ich mich unbewusst eigentlich bedroht fühle dadurch. Aber ich kann es gar nicht so benennen. Das war das eine, was du angesprochen hast. Und das zweite, was ja wirklich sehr, sehr dramatisch ist, ist, dass du angesprochen hast, dass das dann internalisiert wird. Ne? Wie du ja schon meintest, so als Kinder sind wir so, wir können es noch nicht so abstrahieren, wir können noch nicht so in die Distanz gehen, wenn uns was passiert oder wenn meinetwegen auch in der Beziehung unserer Eltern etwas passiert, beispielsweise eine Scheidung eintritt, dass Kinder das sehr schnell auf sich beziehen. Ne? Es ist ein Stück weit eine Reifefrage, es ist ein Stück weit aber auch, denke ich, eine Frage der programmierten Überlebensmechanismen im Sinne von die Beziehung erhalten wollen, sich da selber verantwortlich für zu fühlen. Und wenn dann das passiert, was du angesprochen hast, nämlich dass immer wieder die Botschaft kommt, nee, was du machst, ist aber irgendwie falsch. Und gerade bei so einer Aufgabe, bei so einer Matheaufgabe meinetwegen, ne, wo du ja eigentlich das richtige Ergebnis raus hast, aber trotzdem wird dir gesagt, das ist falsch. Das ist ja hochgradig überfordernd und ist ja im Grunde, das ist ja eine unlösbare Aufgabe. Ne? Wie willst du denn das verarbeiten, dass du ja irgendwie doch das richtige Ergebnis hast, also irgendwie ja das Gefühl hast, es muss doch stimmen und dir trotzdem gesagt wird, nee, das ist aber falsch. Und wenn das dann immer wieder passiert, ne, und du vielleicht jetzt auch Eltern hast, die aus welchen Gründen auch immer das selber gar nicht einordnen können, ne, und das, da selber irgendwie vielleicht auch so eine Hilflosigkeit ausstrahlen, dann wird's wirklich dramatisch, ne? Dann wird's wie so eine Internalisierung, so ein internalisiertes Gefühl von, ich bin falsch, aber kann's gar nicht wirklich benennen. Ich weiß gar nicht warum. Da ist irgendwas in mir, was gar nicht greifbar ist, was aber offensichtlich falsch sein muss. Und irgendwie muss ich einen Umgang damit finden, ne? Und wahrscheinlich in den meisten Fällen ist der Umgang, es dann irgendwie zu verstecken.
Ja, auf jeden Fall. Und ich denke auch, dass, also so jetzt wie ich es erlebe, dass es eben oft eine transgenerationale Komponente eben gibt. Also oft ist es eben so, dass die Eltern auch mit dem Thema zu tun hatten und es auch nicht wissen und darüber eben auch eine eigene Unsicherheit auf Seiten der Eltern besteht und dann die Kinder sich da auch tendenziell eher anpassen und zurückziehen, ne? Also im schulischen Setting dann eben nicht, also vor allem sind es die Mädchen, die Jungs haben schon nochmal andere Mechanismen, also manche sind dann schon auch tatsächlich früher auffällig, wenn man so will. Das sind oft Jungs, die dann in diese Richtung ADHS oder so interpretiert werden, was natürlich auch sein kann, also man kann durchaus eine Hochbegabung und ADHS haben. Dennoch würde ich immer empfehlen, bei ADHS eine Intelligenztestung zu machen. Also die American Psychiatric Association, die sagen, das ist mit Abstand die häufigste Fehldiagnose, ADHS ohne Ausschluss von Hochbegabung oder ohne Abklärung von Hochbegabung. Also das ist im deutschen Sprachraum, glaube ich, noch nicht so richtig angekommen, aber ich empfehle das immer, wenn Menschen zu mir kommen, wo die Kinder schon eine ADHS-Vordiagnose haben, dass ich immer noch mal sage, okay, haben Sie eine Intelligenzdiagnostik machen lassen? Ist das abgeklärt worden und überprüft worden? Wenn nicht, machen wir das auf jeden Fall, bevor wir weiter vorgehen und gucken, was hilft dem Kind am meisten. Weil die Ausgangssituation ist ja eine ganz andere. Also wenn ich eine unerkannte Hochbegabung habe und vor Langeweile und Motivationslust, innerem Stress, innere Unruhe entwickle, die mir dann die sozusagen, die sich im Außen vielleicht durch Impulskontrollverlust oder motorische Unruhe oder sowas zeigt, dann muss ich ja nicht sozusagen das ADHS behandeln, sondern ich muss erstmal die Hochbegabung entdecken und die Umgebung sozusagen und auch die schulischen Bedingungen an die Hochbegabung anpassen, ja. Sonst ist das aus meiner Sicht auch eine Fehlbehandlung. Ne? Es kann natürlich sein, dass das auch eine Folge ist. Also es gibt ja auch sekundäre Folgen von unerkannter Hochbegabung, ne? Also alles Mögliche. Depressionen, Angststörungen, Sozialphobien, Zwangsstörungen und Ticks sind leider auch nicht so selten. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das immer der Fall ist. Das muss nicht sein. Also es gibt auch keine Korrelation. Also es gibt schon Untersuchungen, dass Hochbegabte jetzt nicht mehr anfällig sind für psychische Erkrankungen. Aber ich arbeite nun mal in dem Feld. Deswegen sehe ich das halt relativ häufig, dass es da schon Folgeerkrankungen gibt. Also es gibt sicher auch genügend hochbegabte Menschen, die damit gut durchs Leben kommen, auch unerkannt hochbegabte Menschen, die sich gut in ihrem Leben eingerichtet haben. Das steht außer Frage. Aber die halt zu mir kommen, haben dann eben oft mit diesen Schwierigkeiten zu tun. Junge Mädchen, die auch mit Essstörungen zu tun haben. Also es ist schon das ganze Spektrum, die ganze Bandbreite. Und manchmal sind das halt Folgeerkrankungen. Also das ist nicht ursächlich, ne, sozusagen, sondern es ist einfach eine Folge und jeder hat sich dann irgendwie so seinen anderen Symptomkreis, sag ich jetzt mal, irgendwie ausgesucht. Und ich denke, dass die Elterngeneration, also muss man jetzt gucken, je nachdem, wie alt die Kinder sind, aber wenn ich jetzt so von den, ich sage ich mal, so 15- bis 25-Jährigen ausgehe, dann ist das eine Elterngeneration, in der gerade auch bei den Müttern oder für Frauen die Anpassung noch viel, viel höher war. Oft habe ich in Gesprächen oder auch in meinen Interviews, in meinem Podcast, höre ich dann, ja, ja, das hat der oder die von meinem Mann. Also die Frauen denken oft, das hat mit ihnen nichts zu tun. Und das ist aber leider auch ein Trugschluss. Also oft sind es beide Eltern, die mit Hochbegabung oder Hochsensibilität oder beidem zu tun haben, und nicht allzu selten die Mütter. Also das ist, ne, aber diese Tendenz, sich das nicht zuzutrauen, ist bei Frauen einfach noch mal viel, viel ausgeprägter.
Ja, ja, und was ich auch ganz spannend finde, was da ja auch drin steckt, ist, dass für die Eltern, wenn jetzt klar ist, das Kind ist hochbegabt, dass die Eltern ja selber auch damit konfrontiert werden, dass es da auch irgendwie um was Eigenes geht, ne? Also die Frage, hat das Kind das jetzt von mir oder vom Partner? Da steckt ja auch drin, dass da was von den Eltern irgendwie, naja, an das Kind weitergegeben wurde, womit die Eltern sich dann selber auch auseinandersetzen müssten.
Ja, also idealerweise, ja, ist das so. Und manche Eltern machen das und schaffen das auch. Und für manche ist es natürlich auch schwer. Also wenn ich dann mit, keine Ahnung, Mitte 40, Anfang 50 davon höre, dass mein Kind eine unerkannte Hochbegabung hat oder die jetzt dann entdeckt wurde, ja, was mache ich dann damit, ne? Und natürlich, viele denken darüber nach und informieren sich, und manche entscheiden dann aber auch bewusst, dass sie sich damit nicht näher beschäftigen wollen, also zumindest nicht im Rahmen der eigenen Biografie. Und das finde ich auch total legitim. Einfach dann auch zu sagen, naja, aber ich stehe im Leben und ich mit dem, was ich gerade bin und mache, und so bin ich zufrieden. Und auch wenn es sicher Untiefen gab in meiner Schulzeit oder so, jetzt gerade ist es für mich okay. Und manche, das ist dann auch ganz schön, die schreiben mir dann später nochmal und sagen, ja, das Gespräch, das war so toll. Ich habe jetzt nochmal für mich entschieden, ich mache doch nochmal diese Fortbildung oder ich fange doch nochmal ein Studium an. Okay. Und das finde ich halt dann auch mega schön, ne? Weil da dann einfach nochmal was in Gang gesetzt wurde. Ja, für sich selber nochmal zu schauen, ne? Wie kann ich das ausleben mehr?
Und das ist ja die andere Seite der Medaille, die du jetzt ansprichst, ne? Eben hatten wir so den Punkt, wie schwierig und wie schlimm das sein kann, wenn da eine Seite der eigenen Persönlichkeit verborgen bleibt oder nicht da sein darf, wenn sie belegt ist mit einer Sache, die vermieden werden muss. Jetzt haben wir ja den Aspekt, den du ansprichst, wie es auch sein kann, wenn es dann doch Raum bekommt, wenn es dann doch da sein darf, ne? Dass es dann irgendwie auch Wachstum fördert und irgendwie auch was ganz Kreatives hat.
Ja, sehr. Also es kommt so ein bisschen drauf an, auch in welcher Phase, also in Altersphase, glaube ich, Menschen von der Hochbegabung erfahren. Also mein Eindruck ist so, dass es in der Adoleszenz oft schwer ist, also weil die jungen Menschen da sehr mit sich auch verunsichert sind, also einfach durch die hormonellen, biologischen, neurologischen Umstellungen, ne? Die psychische Entwicklung muss irgendwie auch mitkommen. Die sind oft emotional sehr verunsichert, und wenn sie dann noch von so einer Hochbegabung erfahren, die sie irgendwie besonders macht, dabei wollen sie einfach nur ganz normal sein und dazugehören, das ist schon schwer. Also die müssen echt durch so ein Nadelöhr. Und wenn sie ein bisschen älter sind und da schon so ein bisschen auch vielleicht gefestigter an dem einen oder anderen Aspekt ihrer Persönlichkeit, ihrer Identität, dann habe ich das Gefühl, dass sie es auch schneller, also manchmal ist es dann wie so ein Boost irgendwie, dass sie dann, wenn sie das verstanden haben, was das auch für sie bedeutet, also ganz persönlich, was Hochbegabung für sie bedeutet, und das annehmen können, dann haben die einen ganz tollen Weg. Und da durfte ich einfach schon ganz oft dabei sein und das begleiten. Und das macht mich halt mega happy. Ja, also ich bin dann immer ganz gerührt, und manche schreiben mir dann irgendwann auch später nochmal oder so. Und ja, ich habe mein Studium geschafft und irgendwie meine Promotion endlich beendet oder so. Und das ist halt voll schön, ja.
Wenn also das fehlende Puzzlestück dann gefunden wurde.
Total. Ganz, ganz wertvoll.
Und du hast ja gerade schon, also wenn man mal auf den therapeutischen Raum jetzt schauen möchte, hast du schon gesagt, der erste Punkt wäre eigentlich immer eine gute Diagnostik zu beginnen, das abzuklären.
Absolut, ja, ja. Ja, also da sind wir so ein bisschen, am Kern des Problems. Also du hast das ja auch schon in deinem Intro erwähnt, dass eben Hochbegabung und auch Hochsensibilität als, ich sage jetzt mal, differenzialdiagnostische Möglichkeiten nicht Bestandteil der Psychotherapieausbildung sind. Es kommt nicht im Psychologiestudium vor und auch nicht in der Psychotherapieausbildung. was es einfach schwer macht, glaube ich, für Psychotherapeuten, die sich jetzt, ich sage jetzt mal nicht aus eigener Betroffenheit oder vielleicht aus familiärer Betroffenheit damit beschäftigt haben, das auch zu erkennen. Also gerade finde ich jetzt bei den jungen Jugendlichen, die in der Adoleszenz sind, könnte man auch ganz schnell vielleicht sogar eine Persönlichkeitsstörung vermuten. Also wie die sich manchmal zeigen, ja, in ihren, sage ich jetzt mal, in ihrer Vielfältigkeit an Symptomen. Und ich finde, das ist sehr, sehr schwierig. Also ich bin eh sehr vorsichtig. Also ich glaube, nach den Richtlinien sollte man eh nicht vor dem 18. Lebensjahr eine Persönlichkeitsstörung diagnostizieren. Aber leider höre ich das halt immer öfter, ne, dass dann so 15-, 16-, 17-Jährige irgendwie in der Psychiatrie gelandet sind und danach haben sie Borderline. So, also ja. Das ist dann schon, und ich finde, das ist zu früh. Man kann in diesem Alter, sollte man diese Diagnose nicht stellen, aus guten Gründen. Und so wie ich hochbegabte junge Menschen erlebe, sind sie eben auch einfach in ihrem Ausdruck komplexer. Sie sind in ihren Fragen, die sie stellen, tiefer. Und das kann sich eben auch, wenn man dann in so einer Diagnostik mit denen spricht, schon auch an der einen oder anderen Stelle irgendwie sehr auffällig anhören, wenn man es eben nicht weiß, dass da möglicherweise eine Hochbegabung nicht entdeckt ist. Und wie soll man nach etwas fragen, wenn man nicht weiß, dass es das gibt?
Ja, ja. Also ich habe die ganze Zeit so ein anderes Beispiel im Kopf, was mir häufig begegnet aus meiner Praxis. Und zwar arbeite ich viel mit Transpersonen, also Menschen, die den Weg der Transition gehen. Und ich musste da ganz häufig jetzt dran denken während unseres Gesprächs, weil mir viel davon aufgefallen ist, was ich aus den Sitzungen mit eben Transpersonen auch kenne. Zum einen so eine, ich nenne es jetzt mal, internalisierte Transfeindlichkeit, also ich fange mal anders an. Also es geht ganz oft darum, sich nicht mit der eigenen Identität auseinanderzusetzen und irgendwie einen Weg zu finden, diese mit dem zu vereinbaren, was irgendwie von außen an Anforderungen an einen herangetragen wird. Und was ich bei dieser Arbeit häufig merke und was wirklich oft auch der Kern des Ganzen ist, dass aufgrund von den Erfahrungen, die Menschen, die den Weg der Transition gehen, früh schon gemacht haben, dass eine große verinnerlichte, wie so ein innerer Hass manchmal schon, wie so eine ganz große innere Abwertung gegen die eigene Identität, gegen diesen eigenen Teil der Identität, der diesen Transweg geht, besteht, obwohl gleichzeitig ja auch ein Teil da ist, der sehr dafür kämpft. Und dieser Teil, dieser ja manchmal wirklich fast schon Selbsthass, ist aber oft gar nicht so spürbar und wird dann erst immer mehr in den Sitzungen, im Gespräch spürbar, wenn es dann um sowas geht wie Ängste davor, damit gesehen zu werden, trotz bisheriger Veränderungen oder irgendwie mal deutlich wird, dass trotzdem, was bis dato schon alles passiert ist, irgendwie kein wirkliches Gefühl von Stolz längerfristig da bleibt, sondern nach wie vor ein Gefühl von, man müsste was verstecken. Und ich musste da gerade sehr dran denken, weil das, was du beschrieben hast, auch von den Menschen mit Hochbegabung, klingt irgendwie sehr ähnlich so, dass es so darum geht, irgendwie dieses fehlende Puzzlestück, was irgendwie erstmal benannt werden muss überhaupt, was erstmal jemand braucht, der das überhaupt sieht und versteht, damit es in Worte gefasst werden muss. Und ich glaube, das ist dann ja auch ganz wichtig, die Aufgabe der Therapie, dass es darum geht, dieses Puzzlestück zu sehen und zu integrieren und sich dadurch ja auch mit dem auseinanderzusetzen, was vielleicht schon von all den Anfeindungen und von all dem, was Negatives erlebt wurde, im Inneren schon so festgesetzt hat, dass es wie so ein eigener innerer Anteil geworden ist, der selber abwertet. Also so stell mir so vor, jemand, der hochbegabt ist, der es aber quasi am liebsten gar nicht sein will, dass im Inneren ein Teil existiert, der es vielleicht ganz doll abwertet, der so auch diesen Schmerz repräsentiert, der vielleicht erlebt wurde, der damit einhergeht.
Ja. Absolut. Ja, ich finde das ein total passendes Beispiel. Und das ist eben auch so dieses, also da gibt es eben auch dann diesen sabotierenden Anteil, ne? Und der dann immer wieder irgendwie sozusagen da draufhaut. Also diese Introjekte, die dann da wirklich diesen Raum für das Potenzial oder sich sozusagen auszudrücken, die das gar nicht zulassen. Ne? Und das ist schon oft, finde ich, auch dramatisch, ja, in dieser Dynamik zu erleben, wie verzweifelt auch junge Menschen dann sind, weil die eben merken, das ist jetzt so tief. Ne? Und das ist so, ja, das ist so belastend. Und irgendwann muss ich mich halt entscheiden, also stehe ich jetzt zu mir? Also wir sprechen dann auch oft von so einem Ambivalenz-Dilemma, ja, also das Dilemma, und ich denke, das trifft vielleicht auch bei Transpersonen eben nochmal auf andere Weise, aber doch irgendwie ähnlich zu. Also das Dilemma ist, wenn ich zu mir stehe, zu dem, wie ich mich fühle und zu dem, was mich ausmacht, was vielleicht ich an Fähigkeiten und Kompetenzen mitbringe, dann gehöre ich nicht dazu. Also dann bin ich sozusagen außerhalb der Norm, außerhalb einer Gruppe. Wenn ich mich aber anpasse und einen Teil von mir dann verstecke und unterdrücke und vielleicht irgendwie auch, ja, verliere dadurch den Zugang, dann gehöre ich zwar dazu, aber ich habe einen Teil von mir selbst eben verloren. Und da, in diesem Dilemma stecken die oft. Und da so eine, ja, ich sag mal, so eine Balance oder so einen Mittelweg zu finden, das ist echt harte Arbeit. Und das ist wirklich ein schwerer Weg. Und ich denke, das ist auch was man eigentlich alleine gar nicht schaffen kann.
Ja.
Also das ist.
Das denke ich auch. Ja. Und als Zusatz vielleicht noch auch die Wut, die damit einhergeht, über diese Anpassung. Also ich glaube ja, dass wenn wir uns unter Zwang erleben, dass sich immer im Inneren auch ein Anteil dagegen wehrt und wütend wird. Und ich glaube, wenn ich mir so vorstelle, dass jemand durchs Leben geht und sich konstant anpassen muss, und das erlebe ich wirklich oft auch in der Praxis, dass sich immer im Inneren auch ein Anteil dagegen wehrt, der eigentlich wahnsinnig wütend ist. Aber diese Wut darf irgendwie auch nicht sein, weil wenn wir dieser Wut folgen würden, dann wäre es eigentlich was ganz Vitales. Dann würde diese Wut eigentlich hin zum Leben führen, eigentlich hin zum sich mehr zeigen. Ja. Und das wiederum ist aber sehr bedrohlich. Ne? Und da entsteht dann der Konflikt. Ja. Und was ich noch ganz wichtig finde, was wir vielleicht auch noch besprechen können, ist nämlich, wie ist es denn für uns als Therapeuten in so einer Situation? Du hast gerade schon gesagt, es braucht eigentlich jemand anderen, der das mit einem macht, der diesen Weg mit einem geht. Und ich glaube, das ist absolut richtig. Ich glaube, so wie die Kinder, wenn sie aufwachsen, ja auch ihre Eltern brauchen, die erstmal Sachen benennen und in Worte kleiden, ne, und denen sagen, okay, du weinst jetzt, weil du gerade hingefallen bist, ne, es geht aber vorbei, also dies einordnen. Genauso brauchen in dem Fall die Leute, die zu uns kommen, das denke ich, ist dann die Aufgabe von uns als Therapeutinnen, brauchen es, dass wir denen den Raum geben, dass der Raum da ist und all diese Themen und Gefühle benannt werden können erstmal. Erstmal muss es benannt werden, damit es überhaupt erstmal ausgehalten werden kann. Und damit überhaupt erstmal, glaube ich, dieser Mittelweg, von dem du gerade gesprochen hast, damit der möglich wird. Und es eben nicht nur zwischen diesen beiden Extremen hin und her geht. Ne? Und ich glaube, dafür aber wiederum braucht es eben auch die Erfahrung. Also dafür müssen wir als Therapeutinnen eben auch die Erfahrung oder das Wissen mitbringen, dass wir uns eben damit auskennen. Ne? Also ich kenne das, um nochmal den Vergleich zu dem Thema von eben, zu der Arbeit mit Transpersonen zu ziehen. Ich kenne das, dass viele Therapeutinnen in Berlin, viele, die ich so kennengelernt habe, sich an das Thema nicht rantrauen, weil sie Angst haben, was falsch zu machen. Irgendwie die Angst haben, was kommt da für Verantwortung auf mich zu, was muss ich da machen? Nee, damit kann ich gar nichts anfangen. Und ich finde es auch, also ich finde es, das muss man auch sagen, ich finde es auch wirklich okay, wenn sich jemand damit auseinandersetzt mit einem Thema und für sich merkt, aufgrund irgendeiner persönlichen Eigenschaft oder eigenen Erfahrung ist ein bestimmtes Thema nichts für einen. Das ist vollkommen okay.
Absolut.
Aber ich glaube, in vielen, vielen Fällen ist es mehr eine Angst vor was Unbekanntem. Das kommt mir ganz oft so vor. Und ich glaube, das ist das große Problem, ein großes Problem, weil ich glaube, wenn eine Sache unbekannt ist und uns so eine Angst macht, dass wir uns nicht damit auseinandersetzen, dann ist es sowas wie, ja, es darf auch gar nicht angesprochen werden. Ich glaube, dass wir das ausstrahlen. Ich merke nämlich, je mehr Therapeutinnen sich zum Beispiel nicht mit dem Thema der Transition beschäftigen, desto mehr wird dieses Bild nach außen vermittelt, und gerade an die Therapie suchen, dass es irgendwas ist, was nicht mal ein Psychotherapeut halten kann. Dass es irgendwas ist, was kurios und so abnormal ist, dass es irgendwie am besten gar nicht da sein darf. Und das ist ein Riesenproblem. Das ist ein ganz, ganz großes Problem.
Ja, ja, absolut.
Ne? Also für uns als Therapeuten, denke ich, ist es deswegen sehr, sehr wichtig, wenn wir uns mit genau dem befassen. Ne? Ich fand es immer so spannend, Freud hat das damals als so die Beschäftigung mit dem Unheimlichen ausgedrückt. Oder Jung hat das ja so die Arbeit mit dem Schatten genannt. So, ne? Dass wir uns mit dem auseinandersetzen, was irgendwie in uns drin ist. Ne? Unheimlich hat ja auch was von heimlich, von heimlich sein, von zu Hause sein. Da ist was in uns drin, aber es ist trotzdem unbekannt. Irgendwie dadurch auch ein bisschen vielleicht bedrohlich oder irgendwie macht es uns Angst. Aber das ist so wichtig ist, trotzdem diesen Blick zu wagen in das, was unheimlich ist, in das, was uns Angst macht. Und wenn wir das machen und wenn uns das gelingt, jetzt auch für uns als Therapeutinnen gesehen, denke ich, dann können wir es auch jemand anderem anbieten. Dann können wir es auch den Leuten anbieten, die zu uns kommen. Aber ich glaube, das braucht viel Erfahrung. Ja, und ich möchte, also auch auf die Gefahr, dass es zum Monolog wird, gerade von mir, aber ich möchte noch eine Sache erzählen, die mir vorhin in den Sinn gekommen ist, die ich so als Beispiel auch ganz, ganz wichtig fand, so zum Punkt Erfahrung. Ich dachte gerade, wenn jemand mit einer Hochbegabung in der Therapiestunde vor mir sitzt und ich mich vielleicht bedroht fühle, dann kann es ja sein, dass wenn ich das merke und wenn es gut läuft, merke ich das dann ja auch, dass ich eben merke, es ist was Eigenes. Es ist mein eigenes Gefühl, es ist was, was jetzt nicht zum Patienten gehört, es ist was, wovor ich mein Gegenüber in dem Fall auch schützen müsste. Aber und ich glaube, das ist der Punkt, wo wirklich auch viel Erfahrung gefordert ist. Es kann auch sein, dass es was anderes ist. Es kann auch sein, dass das, was ich merke, dass der Widerstand, den ich in dem Moment in mir merke, dass ich irgendwas merke, was ich vielleicht nicht haben will, dass es nicht etwas von mir ist, sondern dass es sehr wohl was vom Gegenüber ist, was vielleicht angesprochen werden müsste. Ich habe da ein Beispiel für, um es vielleicht deutlich zu machen. Ich sehe nicht selten zum Beispiel Patienten, die einen deutlich anderen Lebensentwurf leben als ich. Und ich habe im Rahmen dieser Auseinandersetzung gemerkt, dass manchmal in mir wie so eine Abwehr dafür kommt, dass ich manchmal irgendwie wie so nicht damit übereinstimme innerlich, wie die Person ihr Leben lebt. Und der kurze Weg wäre dann quasi zu sagen, okay, das ist jetzt was in mir und davor muss ich mein Gegenüber jetzt schützen. Und das mag auch sein, ne? Das kann sein. Aber meine Erfahrung ist, es kann auch sein, dass es was ist, was mich vom Gegenüber erreicht. Ich habe nämlich auch die Erfahrung gemacht, dass je weiter die Sitzung voranschreiten, dass vielleicht die Person, die mir gegenüber sitzt, mit einmal selber das anspricht, was ich im Inneren fühle und dann selber vielleicht sagt, naja, wenn ich mein Leben so oder so lebe, kann es aber auch sein, dass ich mir was anderes verbaue. Wenn ich fantasiere jetzt mal ein Beispiel zusammen, wenn ich jetzt nur frei bin und nur auf Festivals unterwegs bin und mir aber keinen festen Job suche oder so, dann kann es sein, dass ich vielleicht irgendwann auch keine feste Beziehung habe, keine Kinder habe, vielleicht möchte ich aber Kinder haben und vielleicht habe ich auch das Problem, irgendwann keine Familie zu haben, möchte das aber ganz doll. Also, dass quasi das, was ich in dem Moment bei mir merke, eigentlich ein Teil des Patienten ist, der mich erreicht, mit dem ich in dem Moment aber identifiziert bin, nämlich die Sorge um diese Person auf lange Sicht etwas zu vermissen, was aber vielleicht für das Leben der Person ganz wichtig wäre, also dass sich da was eigentlich sehr Vitales ausdrückt. Und ich glaube, diese Unterscheidung zu machen, das braucht wirklich viel Erfahrung. Also wenn ich mir jetzt mal so ein Beispiel für Hochbegabung ausdenken würde, dann könnte es ja sein, dass ich diese internalisierte Abwertung von dem Punkt der Hochbegabung bei meinem Gegenüber merke. Und dann ja die Frage ganz wichtig ist, ist das was von mir? Ist das was, dass ich mich bedroht fühle? Oder ist das was, was von der Person selber kommt? Ist da wirklich dieser Anteil der Person, der selber vielleicht den Punkt der Hochbegabung oder diesen Punkt der eigenen Biografie ganz doll abwertet? Und wenn das der Fall ist, dann muss es ja auf jeden Fall angesprochen werden. Dann ist das ja genau der Punkt, der quasi aus dem Schatten ins Licht geholt werden sollte.
Ja, ja, und da sprichst du echt was ganz Wichtiges an. Und ich kann jetzt mal nochmal aus meiner eigenen sehr, sehr langen Lehranalyse erzählen. Ne? Ich meine, wir machen ja wirklich lange Lehranalysen im Rahmen der Psychotherapieausbildung. Ja. Und zu diesem Zeitpunkt war meine Hochbegabung unerkannt. Also sie ist nicht im Rahmen meiner Psychoanalyse erkannt worden, was mich natürlich auch dann rückblickend auch tatsächlich damit echt nochmal ins Hadern gebracht hat. Ja, also was ist da passiert, dass ich da nicht gesehen wurde in diesen Anteilen, die ich eben auch habe, diese Persönlichkeitsmerkmale, die ich auch mitbringe. Und es war eben so, also ich erinnere mich gut daran, weil das immer wieder bei mir als Analysandin sozusagen auf Irritation gestoßen ist. Also ich habe dann manchmal etwas angesprochen oder etwas sozusagen eingebracht und habe es von der Psychoanalytikerin-Seite dann so erlebt, dass es so ein bisschen, wie soll ich das sagen, also so ein bisschen wie weggewischt wurde. Also so, ja, das kann ja sein oder so. Also jetzt nicht wörtlich, aber so in dem Kontakt, ne, in dieser Situation, in dieser analytischen Situation. Und ich bin tatsächlich jetzt auch nicht unbedingt so ein Freund von wahnsinnig viel Konzepten und Diagnosen und man muss für alles irgendwie Namen haben. Aber mich hat das ja dann auch entlastet zu wissen, es gibt einen Namen dafür und es gibt unter diesem Konzept Hochbegabung eben bestimmte Merkmale, die auf viele Menschen, die das auch betrifft, zutreffen. Natürlich nicht alle 100% alle Merkmale, aber so, dass ich mich darin auch wiederfinden und damit auch ein Stück weit identifizieren konnte. Ja. Und um den Anfang zu machen, weißt du, macht das schon manchmal Sinn. Es ist entlastend. Oder ich weiß, nach was ich googeln soll. Oder ich weiß, welche Menschen ich suche, wenn ich einen Begriff habe. Ja. Wenn ich den nicht habe, dann bleibt das so wabernd, ne? Ja. So wie so frei flottierend. Ja. Und das ist unangenehm. Und das macht was mit den Menschen. Es macht eben auch oft, finde ich, so Symptome wie Angst oder sozialer Rückzug bis hin in die Depression. Weil das ist so unberechenbar und normalerweise gehe ich ja in die Therapie, ja, oder jetzt in meinem Fall war es jetzt halt die Lehranalyse, aber ich gehe ja eigentlich dahin, um mich mehr zu finden und mehr zu festigen und nicht, dass das weiter so frei flottierend wabernd da rumschwebt und das hat mir wirklich gefehlt und ich will meiner Psychoanalytikerin da gar keinen Vorwurf draus machen, ich denke, sie wusste es nicht und wie gesagt, es ist halt kein Bestandteil der Ausbildung, es ist kein Bestandteil des Studiums und das macht es eben schwer. Mhm. Und ich habe mich aber schon auch oft in diesen Jahren oft auf eine pathologische Symptomatik reduziert gefühlt. Und dieser Potenzialbereich, also dieses, was ich in mir trage, eben auch als ungelebtes Potenzial, das ist nicht zur Sprache gekommen. Also oder zumindest aus meiner Sicht jetzt rückblickend nicht ausreichend. Ich wurde darin nicht wirklich gesehen und gestärkt, sondern es war immer so, naja, nach dem Motto, ja, es war ja auch eine schwierige Situation mit ihren Eltern und es gab ja auch biografische Traumata und so weiter. Und natürlich haben wir die aufgearbeitet und trotzdem denke ich, hätte ich jetzt von einer Hochbegabung, einer angelegten Hochbegabung, vielleicht noch nicht ausgelebten, aber einer angelegten Hochbegabung gewusst und ich hätte auf diese Traumata und diese biografischen Schwierigkeiten, die ich in meinem Leben hatte, geguckt, wäre das möglicherweise doch auch anders gegangen. Mhm. Ne? Also ich hätte, glaube ich, mich, ne, und das ist eben auch so der Grund, warum ich vielleicht jenseits auch dieser tiefen psychologischen Arbeit und dieser psychoanalytischen Sichtweise schon auch für mich einfach entschieden habe, sehr stark ressourcenorientiert zu arbeiten, ja, und mir einfach auch gewisse Bausteine, sage ich mal, aus anderen therapeutischen Richtungen, sage ich jetzt mal so grob, dazu zu holen, weil diese Verunsicherung eh schon so stark ist, ja. Und ich meine jetzt in der Psychoanalyse oder auch in der Lehranalyse arbeitet man ja im Liegen. Manchmal geht man zweimal oder dreimal die Woche. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Intensität mit dem Ziel, ne, Psychoanalytiker oder Psychotherapeut zu werden. Aber auch wenn ich jetzt als Patient sozusagen dahin gehe, ne, dann ist ja der Sinn ist schon, in die Regression zu kommen und mich da wirklich so einzulassen. Und manchmal ist das halt schwierig für Menschen, die eh schon so verunsichert sind. Und dann ist es gut, vielleicht zum Beispiel auch in der Psychoanalyse abgewandelt, im Sitzen mal eine Weile zu arbeiten und dann zu gucken. Ja. Also würde ich jetzt zum Beispiel bei Hochbegabten und Hochsensiblen, ich kann jetzt keine Empfehlung aussprechen, aber ich würde es durchaus auch für sinnvoll erachten, da einfach hinzugucken.
Ich finde, was du auch noch gerade so gesagt hast, und da schlägt sich so, finde ich, der Bogen so zum Anfang der Folge ist, dass ein Teil von dir irgendwie gar nicht am Leben teilhaben durfte dadurch. Und dass es wichtig gewesen wäre, den zu benennen. Und dadurch, dass es dann aber irgendwann benannt wurde und auch dieser Teil, naja, lebendig sein durfte, ist etwas daraus entstanden, was so viel Kraft und Kreativität mit sich gebracht hat, ne? Sei es so deine Arbeit als Therapeutin, sei es aber eben auch dieser Podcast, ne? Dass wir hier jetzt zusammensitzen. Und das Gegenstück wäre gewesen, depressiv zu sein, ne? Keinen Namen dafür zu haben. Also eben das Gegenstück von Lebendigkeit, ne? Also Depression ist ja oft vom Gefühl her wie so ein Sinken in so einem schwarzen Meer, also fast wie tot sein, sich eben nicht lebendig fühlen. Und darum finde ich das wirklich, wirklich wichtig, dass du das gerade nochmal so gesagt hast, wie existenziell bedeutsam es ist, dass das benannt werden kann, dass das da sein darf, absolut. Dass es dadurch handhabbar wird und dann dadurch zu was wirklich Schönem, was Vitalem, was ganz doll Kreativem werden kann. Ne? Und ich glaube, das ist, also würde ich jetzt mal so spontan als Ziel für so die Psychotherapie dann formulieren, das wäre das, wo es hingehen müsste, ne? Dass das benannt werden darf, was irgendwie bisher nicht benannt werden darf, dass es gewertschätzt werden darf, dass es handbar wird und dass es dadurch Teil am Leben haben darf, dass es atmen darf und dann sich entwickeln darf zu was auch immer, ne? Sei es jetzt, dass jemand sagt, okay, ich verstehe es jetzt, aber wie du vorhin gesagt hast, bin jetzt vielleicht auch schon 40 und in meinem Leben drin und irgendwie, es geht einfach nur darum, dass es einen Namen bekommen hat. Oder sei es darum, dass jetzt jemand sagt, boah, ich helfe damit jetzt anderen und mache einen Podcast darüber, ne?
Ja.
Das ist ja dann eine individuelle Frage, aber dass es eben da sein darf, das finde ich ganz, ganz wichtig.
Das finde ich auch nochmal wichtig. Ist mir vorhin noch eingefallen, als du auch über die Wut gesprochen hast. Also das ist ja gerade bei Frauen im Allgemeinen, aber dann auch bei den hochbegabten jungen Frauen oft das Thema. Die haben gar keinen Zugang auch zu ihrer Wut. Und wenn, dann richten sie das gegen sich. Ne? Also Abwehrmechanismus, ne? Ganz klar gegen das eigene. Und das ist auch so eine Tragik. Und diesen Weg dann auch zu gehen, also wirklich zu trauern, erst zu trauern über das, was vielleicht auch versäumt wurde oder worin ich nicht gesehen und gefördert wurde, um dann an die Wut zu kommen. Das ist ja auch so ein ganz wichtiger Prozess. Ja. Und bei den Jungs erlebe ich es halt umgekehrt. Also die sind sehr wütend. Also die Jungs, die damit ein Thema haben, also ist vielleicht auch ein allgemeines Jungsthema, dass die da einfach sehr expressiver sind oder viel expressiver zumindest als die Mädchen. Also generell, vielleicht gibt es auch Ausnahmen, keine Frage. Ne? Und die eben die Wut sozusagen ausdrücken oder die sich dann, oder in der Wut zeigt sich ihre eigene Überforderung, auch mit ganz vielen Situationen eben in Schule, also die richten das dann schon nach außen, deswegen fallen Jungs auch viel, viel früher auf. Also ich habe viel mehr Jungs im Grundschulalter mit dem Thema Hochbegabung, also unentdeckte Hochbegabung und bei den Mädchen ist es dann oft erst in der Adoleszenz. Ja, also das ist einfach so, die Mädchen, die tragen das noch so lange mit sich im Innen und gehen in die Anpassung bis in die Überanpassung und die Jungs, die tragen das nach außen, ne? Und haben dann die Wut und die brauchen dann aber natürlich auch irgendwie die Trauer, also die brauchen auch diesen Teil, ne? Weil du gesagt hast, ja, es darf auch da sein, ja, und es darf auch da sein, weil die sind auch in Not, also anders halt in Not, ne? Die drücken das anders aus, aber das ist wirklich eine Not und das, was da eben, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ich würde es auch jetzt nur einmal kurz in den Raum werfen, also oft wird ja auch Hochbegabung mit Hochleistung verbunden, aber es gibt eben auch viele hochbegabte Menschen, die eben sozusagen unter die Minderleister fallen, weil sie nicht gesehen werden in ihren Fähigkeiten und ihrer Vielfalt, ja, in ihrer Schnelligkeit, Andersartigkeit, in ihrer Kreativität sozusagen. Und dadurch entsteht eben im Laufe einer Schullaufbahn auch unter Umständen Motivationsverlust, den ich wirklich schwer bis gar nicht mehr in meinem Leben auch auffangen kann. Ja, also ich hänge dann, ich traue mir wenig zu oder ich hänge dann immer wieder in so Löchern oder in so Schleifen, dass ich mich nicht aufraffen oder motivieren kann. Und man könnte ja dann auch sagen, ja, ist halt eine depressive Episode. Aber ich finde, man muss sehr vorsichtig sein. Weil wenn jemand das in der Biografie hat, ne, dass er über Jahre seiner Schullaufbahn darin nicht gesehen wurde, dann ist das eben auch eine Folge.
Ja. Ja, genau.
Also wenn ich eben gelangweilt bin, ne, oder ich bin halt schneller und denke irgendwie um fünf Ecken oder ich habe Fragen, um tiefer in ein Thema einzutauchen, die werden aber nicht beantwortet oder ich werde sozusagen im Unterricht nicht mehr drangenommen, weil ich nehme den anderen etwas vorweg und so weiter, dann verliere ich die Lust, die Freude am Lernen und die Neugier auf was Neues. Ich verliere das. Das ist einfach, das ist so ein logischer Mechanismus. Also wenn ich immer wieder darin negative Rückmeldungen erhalte, ist ja auch ein Selbstschutz, mich dann nicht immer wieder in die gleiche Situation zu bringen, ja, dann schade ich mir ja massiv selbst, also lasse ich es irgendwann sein. Und selbst dann bei später erkannter Hochbegabung da wieder rauszukommen, ist schon echt ein langer Weg. Und dafür bräuchten halt Menschen wirklich auch gut geschulte Psychotherapeuten. Also es gibt manche Hochbegabte, die sagen, sie hätten am liebsten dann auch einen hochbegabten Psychotherapeuten. Ich denke, es kann ein Vorteil sein, muss es aber nicht. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin einfach ich weiß es vielleicht auch nicht, es kann ja auch sein als Psychotherapeut, ich weiß nicht, ob ich hochbegabt bin, aber ich bin einfach ein neugieriger Mensch. Also das ist ja was per se dem Beruf der Psychotherapeuten ja auch inne wohnt. Ich habe ein Interesse an meinem Gegenüber. Ich habe eine Neugier auf die Biografie eines anderen Menschen. Ich möchte verstehen, was bei jemand anderem passiert ist und ihn dabei begleiten, über eine Hürde, vielleicht aus einer Krise herauszukommen. Das ist ja eigentlich das, warum Menschen Psychotherapeuten werden, hoffe ich zumindest, idealtypisch. Dann reicht das aus meiner Sicht ja schon aus, wenn ich diese Neugier mitbringe und dann noch das Grundwissen sozusagen, dass es eben Überschneidungen gibt bei Hochbegabung und, sage ich jetzt mal, bestimmten Symptomatiken. Ja, ich finde es auch gut, dass jetzt das Thema Neurodiversität aufkommt, dass wir einen Begriff dafür haben, weil es ja auch Überschneidungspunkte gibt. Es gibt auch hochbegabte Menschen, die auch Autismus-Spektrum-Merkmale zeigen. Es gibt Autismus-Spektrum-Menschen, die irgendwie Hochsensibilitätsanteile zeigen, wie auch immer. Also es gibt einfach diesen Impuls über das Thema Neurodiversität mehr wieder auf die Vielfalt zu gucken und mehr Vielfalt zuzulassen und Menschen einfach heterogen sein zu lassen, individuell sein zu lassen, weil das sind wir nun mal. Wir sind halt nicht alle gleich. Genau. Ne? Ja. Ja.
Ja. Ich finde, das ist vielleicht auch ein ganz guter Punkt, um vielleicht langsam zum Ende zu kommen, so ein bisschen mit Blick auf die Zeit.
Ja. Ja, klar.
Ich fand das wirklich sehr wichtig. Also ich fand spannend, wir sind ja immer wieder so auf den Punkt gekommen, dass es wichtig ist, dass es sein darf. Ne? Und jetzt hast du es gerade nochmal sehr schön irgendwie, fand ich, zusammengefasst. So, wir sind alle unterschiedlich. Ne? Wir sind eine sehr heterogene Masse sozusagen. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir uns so sehen. Ne? Und wie gesagt, dass es halt eben sein darf. Und ich glaube, das ist was übergreifend auch so ist.
Ja, die Vielfältigkeit als Chance sehen, weißt du?
Ja,
diese Vielfalt und das als bereichern und nicht als Bedrohung zu erleben, das wäre so mein Wunsch.
Ja.
Ja. Und jetzt haben wir heute ein bisschen dazu beigetragen, hoffe ich.
Ich hoffe auch, ja. Das finde ich ein wirklich sehr schönes Schlusswort dafür.
Ja, super.
Stefanie, ich danke dir, dass du da warst. Das war wirklich, wirklich toll. Gerade bei der für mich ja auch Premiere hier. Das erste Duett, wollte ich gerade sagen. der erste Dialog hier. Ich fand es wirklich toll. Ich fand, es hat sich schön entwickelt. Ich habe bei mir selber gemerkt, so die noch anfängliche Nervosität ist dann noch ziemlich schnell verflogen.
Sehr schön.
Wie war es für dich? Wie ging es dir?
Ja, sehr bereichernd. Also vielen Dank. Ich hab mich richtig auch gefreut schon vorher auf unseren Gedankenaustausch. Ich fand, das ist gut geflossen und ich hoffe, dass die Zuhörer einfach uns gut folgen konnten oder können, wenn sie zuhören. Und ja, ich bin gespannt. Vielleicht gibt's ja das eine oder andere Feedback. Genau.
Genau. Das wäre bei mir so, meine Hörer wissen es, für Feedback gerne entweder auf Instagram, hocherfreut_podcast. Da passiert schon viel Austausch und darf gerne weiterhin viel Austausch passieren. Ja. Da freue ich mich sehr über das Feedback. Wie ist es bei dir, wenn jetzt jemand Feedback geben möchte? Wie bist du da zu erreichen?
Genau, also ich habe ja, also der Podcast ist auch bei Spotify oder bei allen anderen Podcast-Anbietern, Hochhörbar.
Genau, das haben wir noch gar nicht gesagt.
Genau, wenn man es eingibt, kann man mich da finden. Ich habe aber auch eine Website, hochbegabt-podcast.de, da kann man mir auch schreiben, entweder über das Kontaktformular oder über meine E-Mail-Adresse, also kontakt@hochbegabt-podcast.de. Genau, oder auch bei Facebook. Also ich bin auf verschiedenen Kanälen sichtbar und wenn man da den Podcast-Namen eingibt, dann findet man mich auf jeden Fall. Genau.
Ich werde es auch nochmal verlinken in den Shownotes, dass du dann auch über mich quasi zu finden bist.
Super gerne, lieben Dank.
Okay, dann würde ich sagen, soweit für heute.
Ja.
Und dann vielen Dank fürs Dasein und für alle Zuhörenden. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.